Höre Kurt Krömer, Feelings, ohne Werbung bei Amazon Music als Prime-Mitglied.
Boah, ich habe hier gerade so eine Jugendbrause getrunken. Ich sage jetzt ihren Namen nicht, das ist geschäftsschädigend. Ich habe das ist so eine hellblaue Hydration-Brause. Jetzt habe ich sie. Heißt die Hydration? Nee, ist nicht die Firma, wa? Die heißt doch nicht 500 Milliliter. Was für eine Scheiße. Da merke ich, dass ich alt geworden bin, dass ich so. Das ist ja die Größe. Ich habe nicht Angst jetzt vom Sterben. Krepiere auch gerne über Jahre hinweg irgendwie vergessen unterm Bett. Das ist mir alles scheißegal. Das kann auch wehtun, wenn man stirbt. Aber ich hab, wovor ich richtig Angst habe im hohen Alter ist, dass man denn Zartbitterschokolade nur isst. Kennst du die Omas, die dann immer Vollmilchschokolade ist mir, nee, das mag ich nicht, das ist mir zu süß. Und ich bin auch schon so drauf, wenn ich so Nougat-Schokolade esse, dass ich so, weil früher habe ich mir die ganze Tafel in den Mund reingesteckt und dann noch eine andere Geschmacksrichtung über die Schokolade in den Mund reingelegt und dann aufgegessen. Herrlich, eine herrliche Geschichte. Heute ist es auch so, dass ich dann so, das wird's aber, jetzt das Stückchen noch, das lasse ich weg, weil sonst wird mir das zu süß. So, pass auf, ich habe heute einen Traum gehabt, wie ich, wer hat eigentlich damit angefangen? War das Sido mit den Lebensabend, wo er einen Spätkauf öffnet auf dem Floßboot irgendwo? Völlig, also der Typ ist so. Sido, jetzt können wir, das dürft ihr nicht weiter sagen, der Typ ist, das ist ein Risikofaktor, der Typ. Das ist ein Risikofaktor auf zwei Beinen. Weil ich habe jetzt nämlich die Idee der Ideen. Ich werde eine Dattelfarm eröffnen in Tunesien. Kriegst du, wa? So, jetzt seid ihr dran. Weil ich hab nicht Oliven. Das ist das geheim. Man braucht nämlich Olivensamen, um Dattelbäume zu pflanzen. Ich hab doch, ich hab's schon erzählt. Nicht jetzt kritisieren, nicht jetzt sagen, dass ich das schon mal erzählt. Ich habe es nicht erzählt. Ich erzähle jetzt nochmal die Geschichte mit den Dattelkernen. Ich habe, das ist eine An. Nicht mich kritisieren. Ich darf nicht kritisiert werden. Nicht mich ansprechen. Hab ich sowieso überlegt. Wer ist der Musiker? Wenn der Musiker kommt, dass die Mitarbeiter auf den Boden gucken müssen immer. Wir kennen ihn alle. Und dann heißt es, jetzt kommt, also sagen wir mal, jetzt kommt Herr Krömer, kommt gleich. Und dann geht vorher, einen Tag vorher oder ein Jahr vorher, geht der Manager oder was durchs Dorf oder durch die Stadt, wo der Künstler halt auftritt und spricht alle an und sagen, jetzt kommt gleich Herr Krömer. Und ich würde Sie bitten, wie abgesprochen, dass Sie denn auf den Boden gucken, wenn er kommt. Also man darf diesem Künstler nicht in die Augen gucken, sonst, ich weiß nicht, gibt's mit einem Stock oder so. Keine Ahnung. So, wie gesagt, ich darf nicht kritisiert werden. Ist auch, also auch nicht sich lustig machen über mich. Über andere gerne, aber bei mir Musik, habe ich gemerkt, mag ich eigentlich nicht so gerne. So, egal, wo war ich? Ach so, bei Datteln. Der Kern, um dass der Kern keimt, dauert 3 Jahre. Und das ist doch das Beste. Stell mal vor jetzt, ich ziehe jetzt nach Tunesien. Ich habe alles schon, ich gehe nächste Woche, flieg rüber. Guck mir schon mal, Häuser sind mir scheißegal. Ich brauche ja nur Land. Guck ich mir so einen Acker an. Ich brauche nicht viel. 10 mal 10 Meter Acker. Und dann habe ich 12 Kerne gerade eingepflanzt. Und jetzt kommt die Geschichte. Das dauert ja 3 Jahre, bis die keimen. Und das ist doch das Beste für einen Rentner. Ich hau denn auf 10 mal 10 Meter 12 Kerne in den Boden rein und dann mal halt einen Klappstuhl bei und dann sitze ich da 3 Jahre und warte, bis die Scheiße keimt. Weißt du? Und dann keimen die ja erst. Und dann dauert das ja nochmal, ich glaube, 40 Jahre, bis der Baum überhaupt den Datteln abwirft. Also das ist doch, das ist wie bei, ich hab das ja abgeguckt, das wurde ja schon gemacht von Captain Picard von Raumschiff Enterprise, diese neue Staffel, ich weiß natürlich jetzt wieder nicht, wie das heißt. Wie heißt denn das? Wo er auf Rente ist, das fängt an in der Toskana, wo du denkst, klar, das ist Captain Picard, wenn der auf Rente geht, wenn man jahrzehntelang den gesamten Weltraum durchflügt hat mit seinem Raumschiff, wenn man irgendwann mit einem Raumschiff an eine Wand geknallt ist, wo ganz groß drauf stand und du Vollidiot hast jetzt gedacht, dass das Weltraum jetzt unendlich ist oder was, wie lost bist du denn, das, was denn da auf dieser Wand draufsteht, wenn man alle die sehen, dass man dann sagt, naja, Rente natürlich in der Toskana. Und da hat er, glaube ich, einen Olivenhain. Und da saß er vor seinem Holzhaus, da saß er dann auf so eine Bank und hat sich seinen Olivenhain angeguckt. Und dann dachte ich, das ist genauso wichtig. Er dachte auch, er ist Toskana, aber Toskana ist so langweilig. Vor allem Oliven. Find mal bitte Oliven, die süß schmecken. Das findest du, das ist so gut wie unmöglich. So, das ist der Plan. So, Sido, und jetzt bist du dran. Oh, ich nimm mal bitte diese Brause. Das ist alleine, wenn ich das nur sehe, wird einem schlecht. Das würde ich zum Beispiel gerne mal machen. Das können die Werbewirtschaft da draußen, kann das gerne, kann mir Produkte schicken, die von mir dann schlecht bewertet werden. Also wenn jetzt ein Konzern sagt, wir produzieren nur Scheiße am laufenden Band, dann kann er die Produkte mir schicken und ich hau das nochmal die Nagel, ich treffe die Nagel auf den Kopf nochmal. Ich bringe das nochmal auf die Spitze, auf den Punkt, dass ich dann wirklich nochmal das Kurt-Krömer-Siegel draufhaue und sage, dieses Produkt ist abgrundtief scheiße, da könnt ihr euch hundertprozentig drauf verlassen. Ich glaube, dass das eine Marktlücke ist, Leute. Lacht nicht, ich glaube, weil es ja keiner macht. Weißt du, irgendwann ist jeder immer der Erste mit irgendeiner Sache und das machen wir denn. Und dann ist aber wichtig, dass wir uns das teuer bezahlen lassen von der Industrie. Wir lassen uns durch schlechte Werbung, durch schlechte Beurteilung den Arsch vergolden. Das ist eine Sternstunde. Ich habe ein richtig gutes Gefühl. Wenn das schon so anfängt mit einer knaller Idee, dann ist gut. Selbst unterm Tisch strahlt die Kack-Scheiß-Brause durch den Holztisch durch. Abgrundtief scheiße, das Prädikat. Prädikat. So, jetzt geht's aber los. Ich hab mir auch, das wollte ich nochmal sagen, dass es kann jetzt lustig werden, es kann traurig werden, aber auch wenn es sehr lustig werden sollte, ich hab mir vor 3 Tagen Nerv eingeklemmt und hab Schmerzen immer noch leicht. Also, wenn ihr jetzt lacht, dann denkt auch immer daran, alles, was er sagt gerade, entsteht durch starke Schmerzen, ohne Tabletten, ohne gar nichts. Also, lehnt euch zurück, vergesst aber meinen Schmerz bitte nicht. Denkt auch daran, wenn ihr lacht, dass das Arbeit ist. Es hört sich vielleicht so an, wie der zieht sich das dir nur aus der Nase, da steckt Arbeit dahinter. Ich bin seit 25 Jahren jetzt im Showbiz. Das ist ein Handwerk. So, denkt er also daran, er hat Schmerzen und ist ein Handwerker. Ist das vielleicht so ein Haschgetränk? Hasch ist ja möglich. Kann ja sein, dass das Haschbrose ist. Das wäre auch mal geil, dass wir auf dem Telegebäckständer so einen Muffin hinpacken, also 10 Muffins und in einem ist Hasch drin und dann gucken wir, wer hat gewonnen. Also ich weiß nicht. Auf mich wirkte das Intro heute so ein bisschen albern. Ich weiß es nicht, aber ich bin auch nicht wichtig. Mir ist immer nur wichtig, dass es euch gut geht da draußen, ihr Lieben. Los geht's.
Kurt Krömer sitzt mit verbundenen Augen im Studio. Er trifft gleich auf einen Gast, von dem er nicht weiß, um wen es sich handelt. Keine Vorbereitung, keine Vorgaben, kein gar nichts. Naja, eigentlich alles wie immer. Und nun herzlich willkommen zu Kurt Krömer Felix.
So, Amen. Ach, dich kenne ich.
Hallo,
Herr
Kurt.
Klemmroth.
Genau.
Luis Klemmroth.
Genau.
Dich kenne ich. Was machst du hier?
Ich habe eben zugeguckt und gesehen, wie du das Prädikat abgrundtief scheiße diesem Getränk gegeben hast.
Hast du das auch bei? Nee.
Hat bei mir direkt funktioniert. Jetzt wollte ich es auch probieren. Ich habe es noch nie getrunken.
Hast du dir das bestellt?
Nein, auf gar keinen Fall.
Probier mal bitte.
Oh ja, das ist wirklich scheiße.
Ja. Das Produkt heißt Prime. Der Name ist nicht schlecht, finde ich. Der Name verspricht Gutes.
Der Name verspricht Gutes, ja. Prime. Als Plattform funktioniert.
Weißt du? Prime.
Aber das
spricht
schmeckt wirklich
gut aus, aber es schmeckt wirklich, ist, also für mich war es eine Nahtoderfahrung.
Ist ja von 2 Influencern, die das sozusagen weltweit vertreiben. Oh. Ne?
ekelhafte Geschichte.
Ja, ist wirklich
so, Herr Klemmro, was hast du dabei? Schrippen?
Nee, ich komme gerade aus Hamburg und weil ich weiß, dass du Hamburg auch so gerne magst, habe ich uns frische Franzbrötchen direkt mitgebracht.
Ein Stück, 5 Euro?
Ungefähr. Ist nicht vom Biomarkt, wo ich gearbeitet habe als Jugendlicher, aber
wo
vom
hast du
Bahnhof.
Denn gearbeitet?
Auf dem Biomarkt in Hamburg, Ortensinn. Und ich hab dir noch was mitgebracht.
Was denn?
Das ist unabhängig vom Franzbrötchen.
Eine Pinzette aus Holz.
So sieht's ein bisschen aus, ne? Ist das bei mir meistgenutzte Küchengerät. So.
Was ist das denn? Eine Pinzette aus Holz?
Ja. Wofür kann man das vielleicht benutzen?
Nein, um das Franzbrötchen aus der Tüte zu nehmen?
Zum Beispiel, dafür kann man es benutzen.
Ja. Ihr seid feine Menschen in Hamburg. Ja,
aber
ihr seid kultiviert, nicht so wie wir. Würden einfach mit der dreckigen Hand in die Tüte reingreifen, das Franzbrötchen wie so Neandertaler essen. Ihr aus Hamburg habt
Bambus. Das benutzt man eigentlich für, oder ich benutze es dafür, ich weiß gar nicht, ob es originär dafür ist, aber um Toast, Brot aus dem Toaster zu holen.
Nein.
Weil bei mir verkantet sich das da immer dann. Hassel ich da rum mit dem Messer und so weiter. Dann hat meine Mutter immer gesagt, nicht mit dem Messer da rein, um Gottes Willen.
Warum eigentlich nicht? Warum? Das ist toll, dass du da, guck mal, wie intellektuell das Gespräch schon startet. Warum?
Ja, ich weiß, es ist genauso ein Kindheitsmythos.
Jetzt kannst du Mighty Nguyen jetzt übertreffen, indem du mir erklärst, warum man mit einem Eisenmesser nicht in ein strombezogenes Gerät.
Aber dafür benutze ich das, um nicht mit dem Messer da rein zu müssen, sondern ich toste mir morgens immer so ein Brot auf, dann ziehe ich das da raus und dann kann ich es beschmieren und essen.
Aber du bist schon ein sehr feiner Mann.
Nein.
Hast du noch andere so eine Geschichten?
Nee, ich hab die Folge.
Gibst du zu kaufen als Toastbrot-Pinzette?
Ehrlicherweise habe ich das wenn er das jetzt hört, ich habe es meinem Vater stibitzt.
Und was hat er damit gemacht?
Er benutzt das auch für ein Toaster, so ein Familiending. Aber ich habe die Folge mit Eva gehört, Eva Schulz.
Ja.
Und die hat ja auch so ein skurriles zum Tuben ausdrücken mitgebracht.
An Eva Schulz, ich entschuldige mich. Ich habe das in Benutzung.
Ja, siehst du.
Da ist die Zahnpasta drin.
Du hast verhalten darauf reagiert, aber mein Gedanke war, du benutzt es jetzt bestimmt trotzdem.
Ich lustig gemacht, glaube ich.
Und jetzt?
Verächtlich habe ich das Geschenk entgegengenommen und dachte, was ist das für eine Scheiße?
Siehst du?
Die tolle Eva Schulz, weißt du, kein Geschmack, wenn es um Geschenke geht. Und jetzt habe ich es in Gebrauch.
Siehst du, und vielleicht passiert ja das Gleiche mit dem Ding.
Boah, ja, glaube ich nicht.
Ich habe dieses Getränk noch im.
Ist ekelhaft, ne?
Ja, ist eklig.
Was hast du denn da noch für einen Saft? Weißt du,
das? Nee, die Marke weiß ich nicht, aber es ist Sanddornsaft, ist das. Das ist, ich trinke das
der
manchmal.
Feine Herr.
Nee,
aber
ist das
fein?
Nicht,
ist das fein? Ich meine das jetzt nicht abwerten, nee, du bist ein feiner Herr.
Aber ich trinke das ehrlicherweise, weil ich gerade an der Nordsee unterwegs war und auch Ostsee, so an den Küsten. Und da war, da habe ich das Lied gehört von Nina Hagen. Hochstand der Sonntag am Strand von Hiddensee. Micha, mein Micha und alles tut so weh. Farbfilm vergessen. Und dann habe ich daran gedacht und dachte, ach, das kann ich doch jetzt mal trinken.
Toll. So.
Aber ich weiß nicht, das Mischverhältnis.
Du hast dich ja umbenannt. Du hieß ja früher Frank Plassberg. Warum hast du dich eigentlich jetzt in Louis Klamroth umbenannt?
Verwandelt.
Das war doch eingespielte Ding. Jeder kannte deinen Namen. Hallo, Herr Plassberg. Und jetzt müssen alle in Deutschland lebenden Menschen umdenken. Ist das nicht? Hast du dir da nicht die Unterhose über den Kopf ausgezogen?
Ja, ich bin so 2 Wochen in die Türkei geflogen, kam zurück mit 9 Haaren.
Das war geil, ne? Wer hat es geschrieben? Die Zeit. Turkish Airlines.
Ja.
Hast du die gesehen?
Ja.
Ist wirklich, wenn du in eine Maschine steigst,
von
nach
hinten
Istanbul,
so guckt und alle haben einfach.
Alle haben einen roten Kopf.
Völlig absurd. Aber ich frage mich immer, das dauert doch mehr als 2 Wochen. Man kann doch nicht einfach so dahin fliegen, macht das, kommt zurück und die Haare sind wieder da.
Doch, mein Taxifahrer hatte die Saat, kostet 1500 Euro.
Und das bleibt dann auch?
Der hatte eine Mütze aufgehabt und dann irgendwann hat er mir das so, also viele Männer quältet ja. Der hatte eine Mütze auf, die Stimmung wurde ganz traurig im Taxi. Ich habe ja nicht mehr so viel Haare. Und er sagte zu mir, sie haben ja noch so viele. Und dann dachte ich, naja, das ist halt die Technik, weißt du?
Wie man sie kämmt, meinst du?
Ich kämme das halt so, dass es nach mehr aussieht. Aber bei mir ist auch traurig. Aber ich habe jetzt keine Mütze auf dem Kopf, damit man jetzt nicht sieht, dass ich hinten jetzt eine Glatze kriege.
Und er war
in der Türkei für 1,5 hat er gesagt, mit Hotel, 4 Sterne.
Ja, bei mir muss es vielleicht auch irgendwann kommen, ne?
Also machst du?
Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt war bei einem Neustart von Hart aber fair war das so Thema, dass ich auf einmal
Locken... Aber das heißt noch so, ja? Das hast du nicht verändert.
So, heißt noch so, ja. Dass ich Locken trage und nicht mehr meine Haare glatt habe. Das war so ein Thema auf einmal in den Zeitungen. Wenn ich jetzt auf einmal noch mit vollerem Haar ankommen würde nächstes Jahr, dann wäre es, glaube ich...
Du hast glatte Haare gehabt?
Ja, ich habe die wurden mir mal glatt geföhnt. Weil irgendeine Medienforschung mal irgendwo gesagt hat...
Wir wollen keine Lockenköpfe als Moderatoren sehen.
Und dann wurden mir die immer glatt geföhnt und jetzt dieses Jahr habe ich dann gesagt, komm, jetzt trage ich die so wie ich aufwache. So,
aber kann man denn nicht als Moderator sagen, fickt euch, ist mir doch egal?
Klar, kann man sagen, aber ich war nur ein ganz kleiner, schüchterner Moderator und da habe ich gesagt, ich mache alles, was ihr wollt.
Nein, dann mir hast du auch ein 4 egal. Stunden in der Maske und mit einem Glätteisen hast du dir die Haare glatt gezogen.
Ja, mit dem Föhn und die Maskenbildner und Bildnerinnen haben auch immer gesagt, lass doch mal die Locken und dann haben wir es jetzt irgendwann gemacht. Aber war es direkt Thema und ich finde so ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit.
War das gleiche Thema für die erste Sendung?
Nee.
Louis Klamroth hat jetzt
Turkish Airlines. Und dann,
wie geht's jetzt weiter in Deutschland?
Genau so.
Nee, müssen wir alle sterben?
Das war Thema in den Zeitungen, aber ich fand es eine ausgleichende Gerechtigkeit, weil sonst wird ja immer über das Aussehen von Frauen die ganze Zeit geschrieben und dann war auf einmal, haben sie mal über Mainz geschrieben, war auch okay. Ja, ich kam damit klar.
Aber du hast da kein Fashion-Magazin oder kein...
Nee, ich find's auch albern. Aber guck mal, bei dir zum Beispiel...
Gossip.
Bei dir zum Beispiel stehen jetzt die Haare hinten gerade ganz hoch, aber es sieht ganz gut aus.
Naja, vielleicht ist das ein Zeichen von mir, dass ich dir heimlich Zeichen gebe. Ich winke dir. Ja, ich winke dir mit meinen Haaren.
Darf ich eins von den Franzbrötchen essen, weil ich habe wirklich ein bisschen Hunger.
Ach, du bist jemand, der auf den Geburtstag geht, sagt, hier, hast du ein Geschenk, eine goldene Uhr, darf ich die mal 3 Wochen selber tragen?
Aber ich bringe was mit zum Buffet, weil ich weiß, das ist das Leckerste, was ich mitbringe.
Wie stellst du dir das jetzt vor? Da sind ja nur 3 drin.
Ja, aber gib mir noch mit der Zange eins rüber.
Aber dann bleibt ja für mich nichts übrig.
Naja, 2 ja
komm,
noch.
Mach du nimmst die Zange, ich fasse mit der Hand rein.
Wie nennt man das nochmal, wenn man mit der Hand was weitergibt? Zu Fuß, ne?
Das zu Fuß?
Nennt man das nicht so, dass man sagt, gib's mir ruhig zu Fuß über den Tisch oder ist das ein Hamburger Ding?
Ich gebe was mit der Hand und sage, ich mach's zu Fuß?
Ja, weißt du, wenn man so sagt, gib mir mal das Brot rüber oder wie auch immer, ja, mach zu. Sagt man das nicht?
Mach zu Fuß?
Doch, zu Fuß, ja. Das sagt man so.
Der feine Herr.
Man sagt das so, zu Fuß. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe keine Ahnung.
Ich kenne das, wenn du jetzt, sagen wir mal, gib mir mal auf die Faust was.
Das ist dann so.
Also wenn ich jetzt das Franzbrötchen, gib's mir auf die Faust.
Zum
also
Mitnehmen mir, quasi direkt zum Essen.
Gib's mir auf die Hand, die Hand gleich rein, hier ohne Teller, alles, gib's mir auf die Faust.
Nee, zu Fuß heißt halt, du musst mir nicht den Teller geben, sondern du kannst mir direkt das Brötchen geben.
Wie umständlich.
Dann hast du es halt angefasst.
Ihr seid feine Menschen, aber sehr verkopft, ihr Hamburger.
Ja. Ich kann mir das Sprichwort ehrlich aber auch gar nicht erklären. Ich weiß gar nicht, warum das so heißt.
Die zeigt doch die Hand in die Luft und sagt dann zu Fuß.
Ja, da gib mal.
Ist egal. Ihr seid feine Leute. Aber ihr seid doch merkwürdig.
Naja, aber du magst doch Hamburg gerne, oder nicht?
Ich liebe das.
Mein Chefredakteur, der ja auch mal dein Chefredakteur war, Dimi.
Gott. Nein!
Ja.
Dimi ist dein Redakteur?
Ja.
Da ist er gut untergekommen.
Ja, total.
Von Che Krömer zu Louis Klamroth. Ja. Endlich. Dimi ist dein Chefredakteur. Ja. Er ist Beste.
Ja.
Grüße an Dimi. Dimitri.
Absolut.
Toller Typ.
Ja, war ja bei der Pro Bono, die Produktionsfirma, die es produziert hat.
Genau, Friedrich Küppersbusch. Auch Grüße an
Legende.
Friedrich Küppersbusch.
Ja.
Nicht, dass der sauer ist.
Nein, absolute Legende. Total.
Ja, ist wirklich so.
Ja,
Habe ich mich gestern darüber unterhalten. Jeder ist ja eine Legende. Sehr inflationär.
Ja,
Für Küppersbusch müssen wir uns was anderes überlegen.
Ja,
da kannst du nicht sagen, Legende, ich küsse doch deine Augen oder so. Verstehst du?
Ja.
Wenn du über Friedrich Küppersbusch sprichst, musst du eigentlich aufstehen auch.
Ja, das stimmt. Aber es gibt, wo, das heißt...
Olaf
das
Scholz
heißt,
sollte ihn zum Ritter schlagen auch. Sir.
Aber würdest du dann sagen, Olaf Scholz ist auch eine Legende? Nee.
Nee.
Nee, nee.
Es ist schwierig, oder?
Olaf Scholz?
Ja. Dieses Nicht-Sprechen ist doch schwierig.
Guck mal, das ist das Interessante.
Es macht mich aggressiv.
Ja.
Guck mal, wenn ich mich jetzt mit dir streiten würde und du schreist mich eine Stunde an, so, bist richtig sauer auf mich und ich sag nichts. Das macht dich doch viel aggressiver, als wenn ich zurückbrülle, oder?
Ja, aber ich glaube...
Und wir wollen doch alle was von ihm. Also wir wollen nicht viel, aber wir wollen eine Ansage haben.
Ja, das Interessante ist
weißt du, fährt morgen der Bus oder irgendeine Kleinigkeit.
Ja, aber guck mal, Olaf Scholz redet ja gar nicht ich glaube zum Beispiel, er redet mehr als Angela Merkel. Er macht mehr Interviews, geht in mehr Podcasts und macht irgendwie sein Instagram.
Ja, er war jetzt bei 3 nach 9, toll.
War bei 3 nach 9.
Weil es Vera Mittag nicht mehr gibt, ist er jetzt zu 3 nach 9 gegangen.
Wobei 3 nach 9 eine Legende ist. Eine Legende.
Giovanni Zarella, Giovanni Zarella ist ja Schlagersänger und moderiert 3 nach 9. Giovanni Zarella.
Aber das ist eine Legendensendung, aber ich glaube, Olaf Scholz redet mehr als
die
zum Beispiel Angela
Giovanni
Merkel.
Di Lorenzo, müssen
Di Lorenzo,
wir jetzt sagen,
ja,
nicht das war jetzt hier. Wir wollen nicht, wir
nein,
wollen
aber
nicht
das veralbern. Weiß ja jeder. Aber was ich sagen wollte ist, der kommuniziert mehr, glaube ich, als Angela Merkel. Das Problem ist ja eher, dass er dann viel redet und manchmal gar nicht so viel sagt.
Ja.
Und das kann ich verstehen, dass das frustrierend ist. Absolut, finde ich auch.
Aber ja, dann ich kann lieber das gar nichts.
Ich kann das als Hamburger, er ist ja auch in Hamburg.
Ist er Hamburger eigentlich oder war er nur Bürgermeister in Hamburg?
Nee, ich glaube, er ist da auch politisch sozialisiert, also auch Jusos und so gewesen. Und deswegen kann ich sozusagen diese zurückhaltende, kommunikative Art, die kenne ich einfach. Da bin ich groß geworden, deswegen stößt mir das nicht so sehr auf. Da bin ich einfach so ein bisschen, ja, ist halt so ein bisschen so. Ja, Regenjacke
also
an.
Der
durch
Hamburger
den Wind
an sich würde sagen, ich rede nicht gerne viel, ich gehe nicht zu 3 nach 9.
Ja,
weißt du?
Ja, das stimmt auch.
Also ich geh doch nicht dahin, wo das von mir verlangt wird, was ich nicht mag.
Dass man reden muss eigentlich, ne? Wobei 3 nach 9 natürlich auch so für einen Bundeskanzler oder so natürlich ein schönes Format ist, weil da wird man jetzt nicht unbedingt in die Zange genommen. Früher war das, glaube ich, anders.
Oh, früher, ich hab's geliebt. So. Wolfgang Menge und so.
Ja, ja, da war es halt auch noch live damals.
Da ist es, also heute würde man sagen, man wird deroasted irgendwie so, was aber nicht früher so war. Ja. Früher war einfach, also die Art und Weise war einfach kritisch.
Ja, ja.
Also ich hab dir nicht durchgehen lassen, dass du jetzt einfach hierher kommst und ein Buch bewirbst oder so.
Ja, genau.
Das stand ja unter Todesstrafe damals. Also du hättest in 1974 war die erste Sendung, du hättest nicht so ein Ding bringen können, ich hab ein neues Buch oder so.
Ja, ja, aber das ist ja vorbei. Jetzt sind das ja eher so.
Aber warum gibt's viel das nicht
Sendung
mehr?
Naja,
weil die Gäste nicht mehr kommen. Wenn ich jetzt so Hart aber fair als Gast komme, hab irgendwie Scheiße gebaut und du nimmst mich komplett auseinander, sag ich, okay, dann komme ich nicht mehr. Und ich sag all meinen Kollegen,
aber
geht
das,
da nicht mehr hin.
Ja, aber das, bei Hart aber fair und auch bei den anderen Talks, da gibt's ja schon auch dolle Auseinandersetzungen. Und da gehen die schon noch trotzdem hin. Also es ist jetzt nicht so, ich finde in den Polit-Talks ist es schon so, dass es harte Diskussionen gibt. Auch manchmal unangenehm für einen Gast.
Ja.
Also da sind ja immer noch 2,5 Millionen Zuschauer alleine linear. So, da kommt dann ein Politiker oder eine Politikerin auch schon, auch wenn es härter zugeht. So.
Ja.
Aber die anderen Sendungen, ich finde, du hast recht, das ist wahrscheinlich so, weil die Medienwelt ja total irgendwie fragmentiert, auseinanderdriftet und so. Du kannst ja aussuchen. Dann geht die Person, wenn sie ein Buch bewerben will, halt woanders hin. Und die Sendung brauchen die ja, müssen die ja haben, die Gäste. Und deswegen machen sie dann eine Feel-Good-Atmosphäre und dann kommen sie.
Aber
du hast es doch bei Che Krömer, hast du doch auch manche Leute richtig hart drangenommen. Gut, weil du wusstest, du brauchst sie eh nicht ein zweites Mal, ne?
Nee.
Ja, nee, stimmt.
Ich brauch da überhaupt keinen.
ja, stimmt.
Also,
natürlich.
Das war auch so eine, nicht jetzt für das Geschäft, sondern einfach auch also für mich selber.
Ja, ja.
Waren manche, wie Frau
Petri. Ist ja auch auserzählt.
Die war denn da und dann reicht's. Für mein jetziges Leben reicht mir das.
Ja,
die muss
stimmt,
ich jetzt
natürlich
nicht nochmal sehen oder eine Erika Steinbach oder so.
Nee, aber in den Polit-Talks finde ich, da wird schon hart rangegangen. Die sind ja auch regelmäßig sauer nach einer Sendung. Die sind ja regelmäßig.
Ja?
Danach muss man ja dann immer noch so ein bisschen cringe zusammenstehen bei einem Bier oder so.
Ja.
Und da sind die regelmäßig auch sauer.
Und dann schimpfen die mit dir?
Ja, beschweren. Die Hauptbeschwerde
ist. Folgen dir denn bei Insta? So ja, Markus genau. Söder? Oder wie geht das ab bei euch?
Nee, die Hauptbeschwerde ist eigentlich immer. Ich habe nicht so viel Redezeit bekommen wie der da oder die da. Das ist immer die Hauptbeschwerde.
Das ist müssen wir nicht drüber reden, habe ich schon tausendmal drüber geredet. Bei Reality Stars ist es Sendezeit. Immer.
Sendezeit, klar.
Also ich mache alles für Sendezeit, ich ziehe mich nackend aus, springe im Pool, weil dann kriege ich Sendezeit.
Ja.
Bei Politikern ist es Redezeit dann.
Ja, ist Redezeit. Aber gibt's bei.
Ist das nicht so ein typisch deutsches Ding eigentlich, dass ich sage, ich war jetzt mit Markus Söder bei Klemmroth gewesen und er hat 4 Minuten 30 geredet und ich aber nur 3 Minuten 50?
Es kam auch schon, ich sage jetzt keine Namen, aber es gab auch schon durchaus Sprecher von Politikern, die das dann am nächsten Tag durchgestoppt haben nochmal und dann eine E-Mail geschickt haben mit, guck mal, der andere hat 4 Minuten mehr gesprochen.
Aber ist bei dir auch ganz oft, dass du dann sagst, lassen Sie ihn bitte ausreden, er hat sie auch ausreden lassen, ne?
Ja, ja, genau.
Ist das nicht ein bisschen wie eine Kita?
Ja, manchmal kommt es einem so vor, da muss man sich da in die
Kevin
Mitte stellen und sagen.
Kevin hat dir jetzt mit einem Holzklotz auf den Kopf geschlagen, dann musst du aber jetzt nicht mit der Buddelschippe den Kevin auch reinhauen.
Ja, und ich sag den Gästen vor der Sendung, meistens was, und das funktioniert auch, ich sag dir meistens, ich habe überhaupt nichts gegen Streit. Ich finde, man kann sich auch streiten. Das hilft ja manchmal auch, um irgendwie Argumente rauszuarbeiten. Aber es kann auch durchaus ein gemeinsames Nachdenken über die Frage sein, über die wir heute reden. Und wenn die das verinnerlichen, dann ist es manchmal gar nicht so, dass sie sich irgendwie die ganze Zeit gegenseitig ins Wort fallen, sondern dann auch durchaus mal diskutieren. Und dann, wenn es richtig gut läuft, kommt nach der Sendung eine Situation zustande, wo dann der eine zu dem anderen sagt, sag mal, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Muss ich nochmal drüber nachdenken. Oder vielleicht passiert sogar in der Sendung, noch geiler. Aber dann funktioniert das, wenn es nicht so gut läuft, ist es einfach, hauen sich die Argumente an den Kopf, keiner hört dem anderen zu, ich muss dazwischen gehen, die ganze Zeit sagen, so ist jetzt mal gut, jetzt bin ich mal dran oder ich feuer irgendeinen Film ab oder so. Aber wenn es gut läuft, verstehen die danach irgendwie die andere Seite besser. Funktioniert natürlich nicht immer, weil alle, ist auch Fernsehen, sind zig Kameras. Ja. Man ist natürlich irgendwie, die machen natürlich auch eine Show.
Das wollte ich dich gerade fragen. Entlarvst du die, wenn die da sitzen und eine Show machen? Dass du weißt, okay, das ist jetzt einfach die rote Lampe auf der Kamera leuchtet und jetzt machst du hier den August.
Genau. Manchmal, ich habe auch schon in der Sendung manchmal gesagt, das sagen sie doch jetzt nur, weil sie im Fernsehen sind oder so.
Ja. Weil die schon wissen, wie sie denn wirken, wie sie was wirken. Man sagen muss.
Ja, und weil sie natürlich, bei mir nehmen die sich auch manchmal Notizen mit, weil wir sitzen an so einem Tresen oder so Tischen.
Wir kennen die Sendung.
So, und
erklär mir nicht deine Sendung.
Und dann nehmen sie manchmal Notizen mit und da kann ich ja drauf schielen. Ich sehe ja, was sie da draufstehen haben. Da haben die manchmal einfach in Fett gedruckt, die Gäste, einfach wirklich so Sätze mit Ausrufezeichen. Ja. Und die bringen die dann und hauen dann auch noch so auf den Tisch dabei.
Wie bei in der Comedy so One-Liner.
Genau, so One-Liner. Genau.
Von Gag-Autoren geschriebene One-Liner.
Ja, genau. Also die haben die wahrscheinlich sogar selber geschrieben, aber hauen die so raus. Und das ist dann merkt man auch, dann wird so eine Sendung dann auch irgendwie unauthentisch und irgendwie, da hat auch niemand so richtig was von. Und ich habe auch, ich habe auch Bürgergäste sogar, also normale Leute. Ja. Und die sind meistens einfach sehr cool, weil die natürlich das mit dem Mechanismus gar nicht kennen von so einer Sendung. Das heißt, nicht irgendwie vorbereitet sind mit drei Statements, die da raushauen, sondern dann einfach da auch manchmal sitzen und fragen so, was soll das hier eigentlich? Was reden sie da eigentlich?
Ja.
Dann passiert manchmal das, dass dann Politiker auch irgendwie ein bisschen sprachlos sind und denken, ah, okay, stimmt, jetzt muss ich mal umdenken, jetzt funktioniert das Schema F, wie ich es sonst immer mache, nicht so, weißt du?
Ich habe nach langer Zeit mal wieder Lanz gesehen und der hatte jetzt anscheinend so eine Themenwoche gehabt, wo er nur KommunalpolitikerInnen eingeladen hat und das war sehr spannend.
Ja, ey, Kommunalpolitik
weil man einfach
ist
sagt,
super spannend.
So, von oben kriegt er reingereicht, macht doch hier mal von dem einen Bimmeldorf zum anderen Bimmeldorf eine Buslinie.
Voll, ich war neulich.
So,
ich war
kostet dann 17 Millionen Euro und das muss ja dann die Kommune bezahlen. Das ist ja nicht so, dass der Vorschlag mit einem Scheck überreicht wird, sondern mach mal.
Das ist das Gleiche.
Und dann fehlen Busfahrer.
Das ist das Gleiche bei Flüchtlingspolitik auch. Ich glaube, viel von dieser Stimmung, die da ist, kommt auch daher, dass sozusagen Bundespolitik sagt, so ihr macht jetzt mal, hier kommen jetzt 100 Flüchtlinge in das Hotel bei
euch.
Ein
Tag vorher habe ich gehört. So. Ein Tag vorher heißt es, morgen kommen 200 Flüchtlinge, mach mal die Turnhalle ein bisschen größer.
Ja. So. Ich war neulich in einem Ort, für eine Reportage auch für Hart aber fair, bin hingefahren und da war einfach so ein kleiner Ort, 90 Einwohner und dann sollten zwei Wochen später 100 Flüchtlinge da in ein Hotel gesetzt werden, mitten im Nirgendwo, keine Buslinie, nichts. So, und dann fängt man an zu verstehen, ah okay, daher kommt vielleicht auch ein großer Teil der Stimmung gegen Flüchtlinge und gegen diese Politik und so. Aber deswegen finde ich Kommunalpolitik super spannend, weil das sind am Ende die es ausbaden und die vor allen Dingen auch den ganzen Hass und so abkriegen. Ne? Also die ganzen Bürgermeister, die irgendwie Morddrohungen und so bekommen. Das ist der richtig harte Politikjob.
Ich fand das aber sehr spannend, weil das eben mal, da kam halt keiner von denen hat einen Zettel in der Hand gehabt, wo ein One-Liner drauf stand oder so. Und,
weil es noch nicht so Medienprofis sind.
Das war offen und ehrlich.
Sind.
Das hat mir sehr gut gefallen.
Weil es einfach,
dass die einfach gesagt haben, was ich mir öfter mal gerne wünschen würde, ist, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie es funktioniert.
Ja, genau.
Der eine hat gesagt, irgendwie, der stand denn zur Wahl mit einem anderen Kandidaten und der eine Kandidat hat irgendwie, sinngemäß, ich baue euch ein Schwimmbad oder ein Kino oder irgendwas. Und der andere hat gesagt, ich verspreche euch, wenn er mich wählt, ich baue es nicht, weil wir es nicht können.
Ja,
so.
Siehst du?
Und dann dachte ich so, das ist geil.
Ja,
das ist ehrlich, weißt du? Das ist nicht so dieses, ich stehe auf dem Marktplatz, schenke dir eine Rose, mach bitte ein Kreuz bei meiner Partei, wo man weiß, das ist wie bei kleinen Kindern, weißt du? Kurz vor Weihnachten ist das Zimmer immer aufgeräumt.
Aber da frage ich mich auch immer, bringt das was, wenn die da auf dem Marktplatz stehen und den Leuten irgendwas in die Hand drücken? Das kann doch nicht funktionieren. Also hat doch noch niemand eine Wahlentscheidung getroffen, weil irgendjemand nett geguckt diese hat auf dem Marktplatz.
Und dann, diese Psychonummer, meine Kinder sind mal nach Hause gekommen. Meine Kinder sind nach Hause gekommen mit einem CDU-Luftballon. Die habe ich abends heimlich kaputt gestochen. Ich wollte das nicht.
Also direkt indoktriniert, das macht ihr
ja,
nicht.
Und habe am nächsten Tag dann so eine ganz räudige Geschichte erzählt, dass durch Luftdruck,
auch noch gelogen.
Luftdruck im Raum, die manchmal platzen, leise, die implodieren.
Aber eigentlich eine clevere Strategie natürlich, den Kindern Luftballons mitzugeben, dann ja, kommen
natürlich.
Die schön in die Haushalte
das
rein.
Das ist natürlich ja, auf der Straße ein schönes Bild. Du siehst ein kleines Kind da mit so einem CDU-Luftballon.
Ja, klar, eigentlich ein ganz gutes Bild.
Fiese Nummer.
Aber ich glaube, es funktioniert nicht, dieses da auf dem Marktplatz die Leute ansprechen. Ich glaube, es ist eher nur, um Präsenz zu zeigen. Guck mal, wir sind noch da.
Ja.
Vor allen Dingen auf den Marktplätzen jetzt im Osten und so, wo die AfD einfach überall präsent ist und dann die anderen Parteien sagen, wir stellen uns da auch mal hin jetzt.
Wie ist denn das? Sind bei dir AfD-Politiker? Ladet ihr die ein?
Ja, ich hatte jetzt in diesem Jahr schon einen AfD-Politiker, den wirtschaftspolitischen Sprecher. Und den habe ich, das war ein Duell mit der Frau Müller, die oberste Lobbyistin der Automobilindustrie. Und das war ganz spannend. Das ist ja immer super schwierig mit AfD-Politikern und auch welche man einlädt. Weil ganz viele von denen kannst du einfach nicht einladen. Und das große Problem ist natürlich auch sozusagen, wie macht man es dann zum Thema, dass diese Partei in großen Teilen antidemokratisch ist und vom Verfassungsschutz beobachtet wird und gesichert rechtsextrem ist in Landesverbänden und so. Aber in dem Fall.
Also wenn ich jetzt AfD-Politiker wäre in deiner Sendung, würde ich dann, wie die das machen, halt sagen, das stimmt ja gar nicht.
Ja, es hat bei uns in der Sendung hat das ganz gut funktioniert, weil die, eine der führenden Wirtschaftsvertreterinnen Deutschlands, der Automobilindustrie, Deutscher geht es ja gar nicht, im Grunde genommen, hat sich mit dem im 1:1 unterhalten und hat dem gesagt, pass mal auf, das, was ihr da plant an wirtschaftspolitischen Vorstellungen, das würde dieses Land ruinieren. Und darauf dann zu reagieren und das war ganz spannend, hat gut funktioniert. Ich hatte auch früher schon mal Leute da und da hat es nicht funktioniert. Da gab es kein Erkenntnisgewinn und nichts und so. Das ist halt immer wahnsinnig schwierig, sauschwierig, wirklich.
Und was war Ihre Antwort, dass wenn man 30 Millionen Migranten und nicht assimilierte Menschen aus dem Land schmeißt, dass man keine Arbeit mehr hat? Oder?
Ja, auch natürlich Fachkräftemangel und so. Ja. Die haben auch nicht unbedingt Bock zu kommen bei so einer Stimmung. Ja. So, die
dass
Leute.
Das Ding ja andersrum läuft, dass genau. Wir eigentlich.
Wir brauchen die
Zuwanderung,
Leute.
Wir brauchen 1 Million
ja, noch viel mehr.
Zuwanderungs-
genau, wir brauchen noch
Menschen,
viel mehr.
Die zuwandern, ja. Dass das überhaupt am Laufen
hält, aber auch die anderen, die europapolitischen Vorstellungen. Ne? Also ist die AfD kokettiert ja mit so einem Austritt aus der Europäischen Union und so und da hat sie dann mal ganz deutlich gesagt, was sie davon hält. Und
was hat er denn gesagt?
Also Friedrich Holm hat halt so ein bisschen sein Parteiprogramm da runtergebetet, wobei das, sag mal, da auch ein paar Widersprüche waren, ich ihn da auch in der Sendung drauf angesprochen habe. Aber da haben die da diskutiert und ich glaube, da sind die Leute dann aus der Sendung oder die zugeguckt haben, gegangen mit einem Erkenntnisgewinn, sozusagen gesagt. Okay, da trifft dann wirklich Politik, also das AfD-Wirtschaftsprogramm auf die Wirklichkeit, nämlich auf die Frau, die großen Teil der Wirtschaft vertritt. Dann hat es funktioniert, aber sonst schwierig. Du hattest ja auch bei Schill Krömer, Frauke Petri ist.
Da war sie nicht mehr AfD, ne? Aber ist ja auch egal.
Ja, ja.
Also, das ist ja, du warst ja in der Partei. Du kannst ja jetzt nicht sagen, wenn ich jetzt in der Partei war. Kannst ja nicht sagen,
ist
nicht mehr so.
Ja, ja. Sich so von heute auf morgen davon lossagen, funktioniert
aber,
wahrscheinlich.
Also bei mir fand ich es sehr traurig. Fand dieses Bild sehr traurig.
Von euch beiden?
Nee, von ihr. So. Ja. Also jetzt nicht, dass mich das emotional traurig gemacht hat, dass ich sie umarmen wollte, sondern einfach also so ein Häufchen Elend da, wo ich dachte, Schadenfreude. Ich bin kein Typ der Schadenfreude, aber da war es halt so, wo ich dachte, das kommt
aber
von sowas.
Das finde ich aber interessant.
Was soll ich jetzt machen?
Was macht das denn mit dir jetzt mal losgelöst von Frauke Petri, auch anderen Gästen, wenn du da merkst, die halten dem nicht stand, was du denen entgegensetzt? Kriegst du dann Beißhemmung?
Ja, oder? Schon.
Ja, ne?
Also wenn ich weiß, mein Gegenüber kann sich nicht wehren, dann höre ich halt auf.
Ja.
Also ich wurde so erzogen, dass mein Vater hat immer gesagt, da ging es ums Schlagen damals. Mhm. Also ich habe mich einmal geprügelt in meinem Leben als Kind. Und er hat immer gesagt, wenn du dich prügeln möchtest, dann immer mit jemandem, der einen Kopf größer ist als du. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich mich gar nicht mehr geprügelt habe, weil ich dachte,
da verlierst du
naja,
immer.
Der schlägt ja dann zurück. Ja. Das ist ja dann fies. Oder tut ja weh, ja, weißt du? Ja.
Kann ich total verstehen.
Aber diese Ding habe ich noch in mir, dass, also er sollte größer sein, die Person sollte größer sein als du oder dir halt standhalten können.
Ja, nie nach unten treten.
Genau, genau. Mhm. Und das war, also dementsprechend haben wir versucht, die Gäste immer so einzuladen. Also wenn du jetzt eine Erika Steinbach einlädst, dann kann die gegenhalten.
Ja.
So, die ist jetzt da nicht.
Ja, aber manchmal merkt man ja auch während einer Sendung.
Ja.
Oh, das ist sozusagen, man kriegt ja ein Gefühl dafür.
Ja.
Man merkt ja vielleicht während einer Sendung, oh, da hält mir jemand nicht stand. Oder und dann finde ich sehr interessant, sozusagen, mir gelingt das nur selten, dann sozusagen in der Sendung eine Draufsicht zu haben und ein Gefühl dafür zu bekommen, ob das jetzt zu doll oder nicht zu doll ist.
Mhm.
Aber wenn es mir gelingt, dann so ein bisschen sozusagen einen Gang zurückzufahren oder hochzutouren. Ich finde das immer.
Nimmst du dir das vorher vor, dass du sagst, den oder die nehme ich heute auseinander oder die konfrontiere ich jetzt mal mit Aussagen, die sie getätigt hat und da lasse ich auch nicht locker.
Ja.
Da bin ich jetzt so der Kampfhund, der sich festbeißt.
Ja, das schon. Also ich nehme mir dann schon immer vor, also ist bei mir in der Sendung ist es jetzt meistens nicht so 1:1 Gespräche, da geht das dann einfacher. Das habe ich früher gemacht in meiner früheren Sendung. Da war das dann schon immer 1:1 und man konnte sich richtig sozusagen festbeißen und dann auch nicht loslassen und 8-mal die gleiche Frage stellen oder so. Und jetzt ist es ja eher, da konfrontieren die gegenseitig sich miteinander und manchmal mache ich dann so 2-3 Mal hinterher beißen. Aber das nehme ich mir schon vor. Immer dann, wenn ich irgendwo sehe, das ist einfach unlogisch, es macht einfach keinen Sinn, es ist unlogisch. So, also ganz oft geht das ja damit, wenn man das Parteiprogramm liest und manchmal stehen da einfach Sachen drin, die machen keinen Sinn, egal bei welcher Partei. Und dann nehme ich mir das schon vor und manchmal merke ich, oh, das macht gar keinen Sinn, was ich da jetzt frage.
Ja.
Dann ziehe ich auch wieder
zurück. Wenn ich jetzt Politiker bin, zurück zur AfD und dann weiß ich einfach, der Klemmroth, der fragt mich 3-mal. Ich verneine es einfach 3-mal. Da kommt er bei mir nicht weiter.
Ja.
AfD-Thema ist ja immer, ich habe eine Studie gelesen, habe ich jetzt nicht dabei. Ich weiß jetzt nicht, wer die geschrieben hat, aber da steht drin, Klimawandel existiert gar nicht, ist eine Presseente. So, jetzt nennst du mir 3 Fakten, die alle stimmen, wo Fakt ist, sie haben Unrecht und ich sage einfach, nee.
Ja, aber
da
wenn
können
ich
sie
das,
ja viel erzählen.
Aber wenn ich das antizipiere, dass ein Politiker, egal jetzt, das können ja auch andere, muss nicht AfD sein, machen, dann würde ich die Frage gar nicht stellen, weil dann weiß ich, da kommen wir nicht weiter, sondern ich würde versuchen, das anders zu stellen. Aber selbst wenn so eine Antwort kommt, 3-mal, dann mache ich manchmal, dass ich dann sage, alles klar, dann mache ich das ganz transparent, damit die Zuschauer das jetzt hier auch mitbekommen. Ich habe ihnen 3-mal diese Frage gestellt, 3-mal wollten sie nicht beantworten. Das heißt, entweder sie wissen es nicht oder sie wollen es mir hier den Zuschauern und mir nicht sagen. Und dann ist, finde ich, auch schon fast ein Erkenntnisgewinn.
Das heißt dann, dass ich als Zuschauer weiß, okay,
genau. Irgendwie so. Und ich finde das dann auch, ich finde das dann, wenn jemand nicht antworten will, finde ich auch manchmal ein Erkenntnisgewinn. Weil dann wissen die Zuschauer, okay, du bist irgendwie, der will jetzt nicht. So.
Ja, der will nicht, wenn man sonst weiß, dass er lügt.
Ja,
oder
im Zweifel.
Beatrix von Storch, die gefragt worden ist, ist jetzt Björn Höcke rechtsextrem und die dann nicht darauf antworten wollte und man dann da sitzt und sagt,
genau, aber
also welche Antwort außer Ja und Nein.
Siehst du, und dann hat man doch, dann hat man doch schon als Zuschauer, ist man doch, die Zuschauer sind
aber
ja nicht dumm.
Aber ist das der Weg, dass man dann Beatrix von Storch fragt, ist Björn Höcke rechtsextrem und dann sagt sie 3-mal, hab die Frage nicht verstanden.
Das finde ich jetzt nicht so eine interessante Frage, weil.
Ich fand es interessant, weil ich dachte, da gab es doch dieses eine Sommerinterview mit Gauland, wo der Moderator einfach weggelassen hat, Flüchtlinge und Zuwanderung und so, dieses Sommerinterview, ne?
Aber
wo
so
er völlig ins Schwimmen gekommen ist, wo er gefragt worden ist, wie sieht denn das jetzt aus mit der Rente?
Ja.
Naja, es ist ja nicht mein, Ressort.
Ja. So. Bei Live Erik Holm, dem wirtschaftspolitischen Sprecher, haben wir es so gemacht, haben gesagt, wirtschaftspolitischer Sprecher, das ist das Wirtschaftsprogramm, reden wir mal drüber.
Ist ein Problem gerade, was sagt die AfD
dazu? Und dann haben wir darüber geredet und ich finde, das ist ein Weg, den man auf jeden Fall gehen kann. Deswegen, ich halte es eigentlich immer mit dem Inhalt. Und dann müssen die Zuschauer am Ende ja selber entscheiden. Ich habe ja nicht so einen pädagogischen Anspruch, dazu sagen, ich will jetzt irgendeinen Zuschauer von irgendwas überzeugen. Das gar nicht, sondern zu sagen, Zuschauer sind schlau genug, die sollen sich mal selber ein Bild davon machen. Und dann, ich glaube, es funktioniert auch. Ich glaube, das größere Problem, worüber ich mir gerade so ein bisschen Gedanken mache bei Talkshows oder linearem Fernsehen insgesamt, ist, dass immer mehr Menschen, das ist nicht nur AfD, sondern auch andere, sozusagen für ihre eigene Zielgruppe senden. Das heißt, die benutzen dann so eine große 2,5 Millionen Leute Plattform, wissen aber im Kopf, ich mache daraus einen 30 Sekunden TikTok-Schnipsel. Das heißt, mir erstmal scheißegal, was der Klammerhund mich fragt.
Ja.
Ich antworte einfach vorbereitet wie so ein Skript und weiß, daraus klippe ich mir ein schönes TikTok und bespiele meine Zielgruppe. Und das,
dann steht da, Louis Klamroth wurde rasiert.
Ja, ja, genau.
So, weil er oder sie widersprochen
ja,
hat.
Ja, ja, genau. So, und ich glaube, das ist davor, da mache ich mir so ein bisschen Gedanken, noch hat das nicht so richtig um sich gegriffen, aber ich glaube, es wird in Zukunft mehr und mehr so sein, dass Leute in so eine Sendung kommen, sich wahrscheinlich gar nicht bereit sind, auf einen Dialog, auf einen konstruktiven Austausch oder so einzulassen, sondern zu sagen, mir doch scheißegal, ich sende für meine Bubble und was dann jetzt über den Schirm hier läuft, ist schon mal gut, aber ich sende eigentlich nur für mein Publikum.
Oder dass die gar nicht mehr kommen.
Oder dass Politiker gar nicht mehr kommen. Ja, das, ich glaube, dazu sind diese Sendungen noch zu wichtig.
Politiker glaube ich nicht, da sind die auch zu alt im Kopf für.
Ja, aber ich glaube...
Die sind ja noch sehr auf Bild-Zeitung, Bild am Sonntag und so.
Ja,
aber schön in eine Talkshow gehen.
Aber es ist ja schon auch noch so, dass... Also ich glaube, in so einer fragmentierten Diskussionswelt, wo immer mehr Politik auf WhatsApp diskutiert wird, wo Twitter, ich glaube, Micky Beisenherz hat es mal gesagt, so das Dixi-Klo des Internets, wo so Diskursräume verschwinden oder so ins Private gehen. Ich glaube, da sind dann Talkshows immer noch, und deswegen moderiere ich das auch so gerne, immer noch ein Ort, wo einfach wahnsinnig viele Menschen gleichzeitig live einer politischen Diskussion zugucken. Und das gibt es sonst so gar nicht. Und deswegen ist es, glaube ich, immer noch ganz, deswegen mache ich es. Und deswegen ist es auch noch ganz wichtig, weil es gibt natürlich, meine Freunde fragen mich auch, sag mal, warum machst du noch Fernsehen sozusagen?
Ja. Wie alt bist du?
34.
Das ist ja eigentlich, da hat man schon einen YouTube-Kanal dann mit 100.000 Followern mindestens.
So, aber
in deinem Alter.
Ja,
in deinem Alter.
Ich habe die ARD-Mediathek.
Ja.
Aber weil ich glaube, dass das einfach noch ein Raum ist, der gar nicht zu unterschätzen ist. Das ist einfach noch so ein, das ist so ein bisschen, ich kenne keinen Raum, wo sonst so viele Menschen gleichzeitig einer Diskussion folgen und dann darüber noch auch noch reden und diskutieren.
Ist dir wichtig, dass die Leute der Diskussion folgen, daran teilhaben, oder geht es auch darum, dass du irgendeinen Effekt haben möchtest zum Schluss, eine Lösung oder?
Nee.
Weil das ist immer, also ist natürlich naiv gedacht, aber ich gucke auch Talkshows und denke so, ey, das wäre doch mal geil, dass man mal einen Politiker XY fragt, irgendwie am 1. Januar, so, das ist jetzt das Ziel, wie lange brauchst du? Halbes Jahr, alles klar, kommst im halben Jahr wieder und dann sagst du mal, was hast du erreicht?
Ich glaube, dann hätte man so, dann würde man alle gemeinsam, würde man da so frustriert rausgehen, weil nach einem halben Jahr niemand irgendwas erreicht hat meistens.
Das weiß ich doch beim Zuschauen schon, dass ich sage, okay, jetzt schwingt er wieder seine Rede und dann, er ist ja einfach weg.
Ja, ich glaube.
Das ist doch diese Ding, wenn ich in einer Talkshow sitze, ich habe richtig scheiße verzeiht, zapft, ich sitze da und denke, mein Gott, der Klemmbrot, wie viel hat er? 5 Minuten mit mir und dann ist vorbei.
Ja.
Dann bin ich hier raus.
Ich glaube, der Gewinn an sowas ist ja, was wir machen Thema. Wir machen bei Hard Aber Fair ja auch manchmal so ein bisschen andere Themen, also Investoreneinstieg beim Fußball. Das ist ja der Spagat, den wir machen müssen. Der ist wahnsinnig schwer und anstrengend. Wie kriegen wir dieses lineare Publikum, was ja tendenziell älter ist?
Wie alt ist das bei euch?
Ja.
63?
Nee, älter. Ich glaube
noch älter.
Ja, ja, ich glaube 65 im Schnitt.
Ja.
Das heißt, da sind auch noch viel Ältere dabei, ein paar Jüngere. Und dann, wie kriegt man das Publikum in der Mediathek?
Wie alt sind die im Durchschnitt?
Ich glaube, nagel mich nicht drauf fest, ich glaube 65 oder so.
Und wenn die dich in der Einkaufsstraße mal erkennen, kneifen die dir in die Wange und sagen, na mein Kinder, kommst du von der Schule gerade?
Es ist schon so.
War Schule heute?
Es ist wirklich so, dass ich war jetzt gerade über Ostern so im dörflichen Kontext unterwegs und war dann in so einem kleinen schnuckeligen Café, wo sag mal, meine Zielgruppe saß, also die Lineare, ja, bei einer Kännchen Kaffee.
Lineare Zielgruppe, das hört sich auch an, war wie so ein, wie in so einem,
und das sind dann,
BWL-Studium.
Das sind dann so Hörsaal, wie meine Oma, Opa, die dann so ganz süß kommen. Aber wir sind vor allen Dingen jetzt in der Mediathek ja auch ganz gut unterwegs, deswegen gleicht sich das so ein bisschen aus. Mhm. Aber das ist ein Spagat, ey, den musst du erstmal hinkriegen. So, deswegen versuchen wir so Themen zu machen, die dann vielleicht online funktionieren, nicht so gut im Linearen und andersrum. Aber den Punkt, den ich eigentlich machen wollte, ist, mir reicht es schon, wenn die Leute aus einer Sendung in eine Sendung gucken und zu dem Thema neue Gedanken haben. Also denken, ah, okay, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Man muss dem ja nicht zustimmen oder so. Aber zu wissen, ah, es gibt Argumente, die sind auch legitim. So, sozusagen die Gegenseite hat vielleicht Punkte, wo ich sage, ist nachdenkenswert oder so. Das reicht mir schon.
Ist das nicht unbefriedigend? Also mir ging das immer so, dass ich dachte,
ja, was willst du machen? Willst du eine Lösung?
Gast X, nee, einfach nur so von der Arbeit her. Ja. Also wir haben, sagen wir mal, eine Woche Gast XY vorbereitet und dann war der da und dann hat man so 30 Fragen gestellt und dann ist man in Gang. Und da bleibt nichts. Das hat mich an diesen journalistischen Arbeiten total genervt.
Aber hast du das Gefühl von Che Krömer bleibt nichts?
Das glaube ich nicht. Das glaube ich gar nicht. Internet ist ja noch vorhanden, aber ich bin ja so ein Handwerkskind. Ja. Ich will einen Tisch bauen mit dir jetzt gut, und sagen, du hier, hast halt meinen Enkeln überreichen, das ist der Tisch, den ich mit Louis Klemroth damals gebastelt habe.
Ich verstehe schon, dass das unromantisch ist.
Aber man
zu sagen,
geht da raus, man zerreißt die Vita, weißt du, wo ich denke, Günther Oettinger, mir doch scheißegal, schmeiß in den Müll die Fragen, was soll ich damit jetzt noch? Und dann dachte ich immer so, also.
Ja, aber das ist ja so ein bisschen, aber ist unromantisch, ich weiß, aber so ein bisschen kannst du deinem Enkel ja sagen, ey, guck dir mal hier, ich habe diese YouTube-Videos. Aber ich finde, von Che Krömer zum Beispiel bleiben doch Sachen. Auf jeden Fall. Klar. Das sind doch Momente, die man erinnert. Und auch die, die Referenzen sind.
Prozess, dass wir halt, also das ist ja, Journalismus ist dann wie Kunst. Die Theatervorstellung ist vorbei, du guckst in so einen leeren Saal, da ist Popcorn auf dem Boden, Bier ist umgekippt.
Danach, für mich ist persönlich, ist
es
danach immer der,
streng irgendwie
der Adrenalinabfall.
So. Ja.
Der ist halt krass, finde ich. Der ist, also nach so einer Sendung, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber da ist
sehr
bei mir mal
abstrakt, also.
Ja, ist
bin
super.
Ich bin ja oft aus der Sendung rausgegangen, habe ja nicht mehr Schüssi gesagt, weil ich so angeekelt war, weil ich dachte, dir gebe ich doch jetzt nicht die Hand.
Ah, wirklich?
Du Ekel. Ja.
Ach, guck mal. Gar nicht andersrum, weil andersrum kann der Fokus
also schon, wenn der Gast sympathisch war, klar, dann verabschiedet man sich, aber manchmal war halt wirklich, wo ich so in mich reingekotzt habe beim Fragen stellen und dachte, ich gehe jetzt nach Hause.
Jetzt wirklich?
Ja. Also ich bin ja immer noch Komiker.
Ja, ja.
Und Erika Steinmaff war so der erste Gast, wo, glaube ich, alle verstört da saßen und dachten, was ist denn das für eine komische Art der Comedy? Da wird überhaupt nicht gelacht.
Ja.
Weißt du?
Und da hat man
und
auch nicht so
diesen Drachen denn vor
eigentlich
mir, dass ich dachte, naja, was erwartest du jetzt hier? One-Liner oder was? Die aus dem Hut ziehe? Dass ich jetzt mit ihr Lambada tanze und ihr alle lacht oder so.
Ja,
ist
schwierig.
Ne? Also, ich fand es ekelhaft.
Ja, das ist natürlich, das finde ich auch, deswegen mag ich so gerne Reportagen oder Dokus auch drehen, weil dann hat man nicht so das Gefühl, man hat jetzt 75 Minuten oder wie lange auch immer und danach ist auch so ein bisschen, dann fällt man in sich zusammen und geht, sondern da hat man so ein bisschen längeren Zeitraum, mit dem man sich dann mit den Sachen beschäftigt. Ich finde das auch das Schwierigste an so einer wöchentlichen Talkshow ist, jede Woche. Und dann
nervt
zu versuchen.
Doch, oder? Sei mal ehrlich. Manchmal hast du doch auch wie ein Maurer, der sich am Sonntagabend sagt, scheiße, morgen muss ich wieder in Betrieb.
Nee, vor allen Dingen hat man
hast
natürlich
du
auch,
oder?
Natürlich
dann
hat
hörst
man auch
du,
mal Sendungen,
die Gäste kommen, ach Gott, nee, scheiße.
Natürlich hat man auch mal Sendungen, die auch scheiße laufen und so, klar, da ärgere ich mich auch die ganze Woche. Ja. Ist doch, also wie in jedem anderen Beruf auch. Ich habe auch schon Sendungen gehabt, wo ich danach dachte, ey, scheiße, die war jetzt wirklich kacke. Oder Sendungen, wo ich dachte, die war super geil, die trägt dann auch eine Woche. Aber
meistens die schlechtesten, ne? Die, wo man selber sagt, boah, ich habe ein richtig gutes Gefühl,
genau.
Das waren immer die schlechtesten.
Meistens ist das dann so, da sagt die Redaktion am nächsten Tag so,
warst nicht gut drauf, ne? Warst nicht gut
drauf? Was war denn los,
so,
Luis?
Wieso? Ich war doch top.
Weil man dann vielleicht so drüber ist, glaube ich. Wenn ich zum Beispiel müde bin oder so, bin ich so drüber, dass ich irgendwie denke, aber jetzt war super. Aber ich glaube, das Schwierigste für mich ist eigentlich, nicht so zynisch zu werden. Also man redet ja jede Woche über eine Krise nach der anderen, was weiß ich, Klimakrise, Flüchtlingskrise, Energiekrise, Israel, Palästina, Ukraine,
Russische
Angriffskrieg.
Ist dir da schon mal so rausgerutscht irgendwie, dass du dachtest, das war jetzt zu scharf kommentiert so, hab dich nicht so albern oder irgendwie sowas?
Ja, manchmal vergreife ich mich im Ton auf jeden Fall. Aber ich finde, das Schwierigste dabei ist dann zu sagen, jede Woche redest du darüber und nicht das so zu nehmen als, komm, welche Krise machen wir diese Woche, wer kommt, scheiß drauf, ich moderiere die Sendung runter, sondern sich davon auch, also okay, doof, aber sich davon auch berühren zu lassen. Mhm. Also so ne, die Themen, über die man da spricht, dann zu denken, okay, das macht auch was mit mir und nicht einfach so zu denken, komm, fuck it, jetzt wer kommt, machen wir die nächste Sendung, okay, weiter geht's.
Das wird irgendwann wird wie so Fließbandarbeit, ne?
Naja, deswegen ist es.
Weil ihr müsst euch ja hinsetzen und euch auch fragen, was interessiert die Leute eigentlich?
Ja. Also und was interessiert uns?
Wir müssen ja ein Thema
uns?
Haben, wöchentlich, was die Zuschauer ranzieht. Ja. Dann ist das nicht manchmal ein bisschen perfide, dass man so sagt, jetzt ist gerade Krieg, lass mal über Krieg reden, weil das interessiert die Leute jetzt? Also, war für mich immer so komisch, dass ich denke, Leute, das ist. Das hat was Ekelhaftes. Also,
wobei.
Bei mir vielleicht. Bei dir ist, du bist ja Aufklärer. Das ist ja, du machst ja eine Samstagabendshow oder so.
Ich finde, du hast bei Schilkrömer auch aufklärerische Arbeit gemacht.
Ja, aber ich dachte dann auch, ich habe jetzt nicht so viel gemacht. Wie viel machst du? 40 Sendungen bestimmt im Jahr.
Ja, letztes Jahr 36, dieses Jahr 30.
Ich habe maximal 12 gemacht und bin aber schon an so ein Limit gekommen, wo ich dachte, wenn ich nochmal Fernsehen machen sollte, würde ich vielleicht 6 Sendungen pro Jahr machen.
War das live to tape eigentlich oder war das? Bisschen was.
Mein Regisseur hat immer gesagt, also geh mal nicht über 34, 35 okay. Minuten, weil du das ja sonst im Schnitt merkst.
Halt. Ja.
So, das war, mein Arbeiten ist schon so, dass ich also in den Sendungen davor immer dachte, ich mache jetzt so lange, bis es irgendwie lustig wird.
Okay.
So, und das konntest du gut zusammenschneiden. Shea Krömer hat nicht so funktioniert. Also Shea Krömer hätte ich jetzt nicht eine Stunde machen können und dann hätte ich zum Regisseur gesagt, dann klatsch mir irgendwas zusammen auf 30 Minuten, weil es dann wären wir in dem Bereich gelandet, wo die Gäste mal Angst vor hatten, dass wir die Gäste immer so schneiden, dass sie dann doof rüberkommen.
Ja, ja. Aus dem Kontext schneiden.
Wo bei uns aber immer Fakt war, du kamst doof rüber, weil du einfach doof bist. So, weißt du?
Ja.
Ich weiß noch, Fleischhauer hat dann die Sendung mit, also er hat ein Smartphone mitgebracht und hat dann das mit aufgenommen.
Mitlaufen lassen.
Wo ich, glaube ich, bei ihm exakt bei 30 Minuten aufgehört habe, damit er sein Erfolgserlebnis hat.
Aber deswegen
hat.
Machen wir es auch live. Live.
Okay.
Montagsabends hier immer live.
Ja, steht ja geil. Müsst ihr oben rechts dann einblenden, sonst weiß man
ja, habe ich auch immer gesagt, aber irgendwie sagt die ARD, muss man noch nicht, weiß man noch.
Nee, natürlich nicht. Nenn mir mal eine Live-Sendung, eine politische Live-Sendung.
Ja. Deswegen, wir machen es live immer. Also was passiert, passiert.
Hart aber fair bei RTL 2, würdest du wechseln?
Zu RTL 2? Ja. Ich glaube nicht, nee.
Nee, warum nicht?
Also wenn
sind die da doof oder was?
Nee, das Spannende wäre ja,
nach den Geissens geht's weiter mit Louis Klemroth. Wir sind gespannt.
Aber so,
chillt euer Lifestyle.
Pass auf, so ein bisschen war das ja bei RTL mit, die haben ja neu die Nachrichtensendung mit Jan Hofer irgendwann eingeführt.
Das war auch. Was war da der Fall, dass sie RTL verjüngen wollten? Oder?
Die haben die Nachrichtensendung eingeführt. Das Coole, das Absurde fand ich immer, nicht drauf festnageln, aber ich glaube, es war so, du guckst das Dschungelcamp, auf einmal ist Unterbrechung, 15 Minuten Nachrichtensendung und dann wieder Dschungelcamp. Aber ich finde das eigentlich ganz geil, das Konzept, weil das heißt, du zwingst im Grunde genommen Leute dazu, wir machen hier Dschungelcamp, aber dann kriegst du auch nochmal das Nachrichtenpaket mit reingedrückt quasi, so als dann musst du mitkaufen. Yeah. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Und so wäre es auch, deswegen finde ich auch bei RTL 2 oder so politische Inhalte gut. Weil
also kann ich das heute öffentlich sagen, dass du jetzt zu RTL 2 wechselst?
Nein.
Nach den Geissens oder vor den Geissens.
Aber ich finde das gar nicht so. Ich finde das gar nicht so. Und RTL 2 hat übrigens zur Bundestagswahl auch ein echt gutes Format gemacht. Es hat sogar einen Fernsehpreis gewonnen mit Abdel Karim. Da hat der Politiker entführt, in Anführungszeichen. Ja. Und die dann mit der Realität.
In so einem Bus.
Und
in so einem Bussipack, ne?
Genau.
Ja.
Das war gut.
Also
hat
ich
gut
finde schon, dass du bei RTL 2 kannst so wunderbar Aufklärungsarbeit leisten und sagen, hier, ich erkläre euch mal die Welt.
Ja, ja. So. Weil auf Sendern, wo sonst nicht so journalistische oder politische Inhalte zumindest so doll laufen, das dann da zu probieren, das ist doch spannend. Das sind andere Zielgruppen. Finde ich irgendwie gut. Warum nicht?
Denn zum Beispiel bei Shea Krömer war mir dann wichtig, dass ich über Rassismus zum Beispiel spreche, wo ich wusste, das ist jetzt nicht so ein Ding, was dann viral geht, wo alle klatschen und sagen, hurra, endlich, sondern da merkt man immer, Das interessiert jetzt nicht die breite Masse, wo ich aber dachte, das ist mir scheißegal. Da ist jetzt die Anerkennung, kommt jetzt nicht durch Masse, sondern durch meinen Freundeskreis, der sagt, ey, dann lädst du wieder so einen Idioten ein wie Prinz Markus, weißt du, dann gehen die Zahlen hoch und dann nächste Woche schalten die Leute ein, weil sie denken, das geht mit Prinz Markus weiter und dann redet man über Rassismus und hat dann, also für mich, mir war das wichtig, dass man dann sagt, also wir können hier gerne albern sein, Leute verarschen, aber das ist mir auch wichtig. Ja, und wenn da jetzt nicht so viele Leute zugucken, ist mir das auch scheißegal, weil die Leute, die zugeguckt haben, die reichen denn dafür.
Aber ist doch,
finde ich. Und dann geht es halt nicht über Applaus und über Masse, dass man sagt, ich bin der Beste, weil da haben 12 Millionen Leute zugeguckt, sondern nee, einfach die Reichweite nutzen, um zu sagen, hier können wir auch mal drüber reden.
Ja, und weil dann wahrscheinlich bestimmte Leute, die auch sagen, das war wichtig und das ist gut.
Ja, dass man bei, weiß ich, bei Migranten, bei Flüchtlingen dann so durch die Blume signalisiert, ihr gehört alle dazu. Das lassen wir hier nicht mit uns machen. So.
Ja, ja.
Und das interessiert dann halt nicht die Masse. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, irgendwie, wenn du über Rassismus redest oder Flüchtlinge.
Ja, wir senden, also Flüchtlinge kann ja auch ein Aufregerthema sein. Ne?
Ja.
Also das interessiert die Leute natürlich.
Naja, gerade jetzt, ne? 2024.
Ja, ja, interessiert die Leute natürlich schon. Aber es ist eher, wir senden ja um 21 Uhr live. Anders als jetzt die anderen Talkshows, die später senden, müssen wir, weil da so viele Leute zugucken, die alle einsammeln. Und das heißt, wir müssen eher so breit wie möglich quasi streuen. Das heißt, man kann nicht so Spitzthemen, nicht zu also Spitzthemen wählen. So also Investoreneinstieg.
Der schönste Weihnachtsbaum.
Ja, genau. Aber
ist die Nordmann-Tanne noch stabil?
Genau,
so eine Themen.
Das würde nicht funktionieren. Ja. Aber
das würde nicht funktionieren. Ich dachte, das ist doch das Thema für die breite Masse.
Nee, weil die Nordmann-Tanne kennt schon wieder die Hälfte nicht, weil zu teuer ist, zu speziell. Zu
35 Euro.
Das kostet das Ding?
Ich glaube, ja, ich weiß nicht, ob ich eine Nordmann-Tanne hatte. Ist ja eh. Ist in der heutigen Zeit.
Kann man das noch machen? Ich weiß
nicht. Die Jugend
nicht.
Von heute, kaufen die sich nur einen Weihnachtsbaum?
Ich glaube, die machen das so: kaufen sich einen, aber der eingetopft ist und danach kann man ihn dann einpflanzen.
Ach so.
So ist es, glaube ich.
Aber ich habe gehört, dass Weihnachtsbäume so gezüchtet werden, dass ich die jetzt im Frühjahr pflanze und dann sind die zu Weihnachten so groß,
ach so, und dann
dass man die abschlagen kann. Das sind ja keine Eichen, die 3000 Jahre alt sind.
Ich habe Weihnachtsbäume immer geliebt zu Hause und vor allem mit echten Kerzen und Bienenwachskerzen. Und dann hat die ganze Wohnung gerochen nach den Kerzen. Immer saugefährlich natürlich, aber...
Geile Mischung ist auch echte Kerzen, kleine Kinder und Katzen.
Oh, Scheiße,
da ist richtig was los. Und dann, nach dem Fest, gehst du nie wieder irgendwo im Podcast und erzählst mir irgendwas von echten Kerzen. Die sind immer aus Plastik. Dafür ist der Baum echt.
Ich muss sowieso aufpassen, was ich in Podcasts rumrede. Ich war neulich in einer Radiosendung von Deutschlandfunk Kultur und ich dachte, da hören jetzt nicht so viele Leute zu.
Ja. Hast du dich gehen lassen?
Habe mich gehen lassen, hab irgendwie gesagt, die Deutsche Bahn sollte die erste Klasse abschaffen und seitdem ist es in den Zeitungen und es wird debattiert und Louis Klamroth fordert, die erste Klasse abzuschaffen in der Deutschen Bahn. Ich habe einfach nur Blödsinn geredet.
Da reden wir gleich drüber. Wir sind schon fertig.
Oh.
Ja, fröhliche Weihnachten.
Ja,
schon mal, ne?
Ja, auf jeden Fall auch.
Kauf doch mal wieder eine Nordmann-Tanne.
Und guten Rutsch.
Am besten jetzt kaufen. Der ist billiger, aber noch sehr klein. So, wir gehen jetzt gleich rüber in den Deluxe-Teil. Es geht weiter exklusiv bei Amazon Music und wir reden dann über, du musst ja alles perfekt machen in deinem Leben. Du kannst jetzt nicht auf die Straße gehen und alte Omas schubsen, weil sie im Weg waren.
Ja.
Das fällt auf dich zurück. Würde ich jetzt mal so, erahne ich so. Und wie man das aufrecht erhält, darüber sprechen wir gleich.
Ja.
Mit Louis Klemmroth, danke. Schön, dass du da warst.
Ich danke dir, hat Spaß gemacht.
Dir gefällt Kurt Krömer, Feelings? Bei Amazon Music kannst du als Prime-Mitglied neue Folgen immer eine Woche früher und ohne Werbung hören. Außerdem gibt es jede Woche eine exklusive Bonusfolge. Lade noch heute die Amazon Music App herunter. Kurt Krömer, Feelings ist eine Produktion von Studio Bummens und Song Legend für Wondery. Executive Producer für Studio Bummens, Jon Hanschin und Konstantin Seidenstücker. Executive Producer für Song Legend, Mo Anaisi. Für Wondery Producer, Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer, Jessica Redburn und Marshall Louis. Gästebooking und Aufnahmeleitung, Wiebke Holtermann. Redaktion und Produktion, Kate Kubel. Das Sounddesign kommt von Jonas Hafke. Ton und Schnitt, Jonas Hafke. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Als Prime-Mitglied hast du Zugriff auf exklusive Bonusfolgen bei Amazon Music. Außerdem hörst du neue Folgen immer eine Woche früher. Und ohne Werbung.